Hören Sie mich gut, ohne, ist kein Mikrofon hier, aber meine Stimme, glaube ich, trägt. Einer hat gesagt, er könnte nicht vorstellen, dass Jesus zu 5000 Leute sprechen könnte ohne Mikrofon, bis er meine Mordstimme gehört hat, ja. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt einen Text, welcher hochragt über alle anderen Texte in der Bibel. Dieser Text steht nicht im Römerbrief, doch wenn sehr berühmte Menschen zum Glauben gekommen, doch im Johannesevangelium, doch wenn so ein unberühmter Mensch wie ich zum Glauben gekommen, sondern selbstverständlich in Jesu eigene Bibel. Was war Jesu eigene Bibel? Das Alte Testament. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Das Alte Testament. Es gibt überhaupt keine Aussage oder Tun Jesu, der nicht ein vielschichtig und tiefer alttestamentlicher Hintergrund hat. Unser Text für heute ist mit Abstand der wichtigste Text in die ganze Bibel, weil das ganze Evangelium in ein Text enthalten ist. Jesu Kreuz sechsfach vorgedeutet 1000 Jahre im Voraus, und zwar als der Passahlamm. Jesu Auferstehung, wenn das Text richtig gelesen wird, es wird nicht richtig gelesen. Weltmission, sogar Karsamstag, Sie nennen es, alles ist in dieser ein Text. Sie werden heute das erste Evangelium hören. Es gibt sechs Evangelien. Der erste ist nach David und das hören wir heute. Und die ist 1000 Jahre vor Jesu. Der zweite habe ich ein Buch darüber geschrieben, das Jesaja-Evangelium. Und dann haben wir die vier Evangelien im Neuen Testament. Es gibt zwei Texte in die ganze Bibel, welche Jesu Erhöhung, welche sein Kreuz ist, beide beschreiben und dazu erklären. Selbstverständlich, diese Texte sind nicht im Neuen Testament, auch wenn Philipper 2 in diese Richtung geht. Denn im Neuen Testament, Jesu Leiden, Jesu Kreuz wird beschrieben in die Evangelien und die Erklärung dafür in die Epistel. Das andere Text, welcher das tut, beschreibt und erklärt, ist natürlich die berühmte Jesaja 53, welche gar nicht so wichtig ist im Vergleich mit unserem Text. Erstmal, es ist 300 Jahre später empfangen. Zweitens, es ist gar nicht so tiefsinnig und vielschichtig wie unser Text, so wichtig wie Jesaja 53. Ich habe kein Wort gegen Jesaja 53 zu sagen, sondern nur zu zeigen, dass Psalm 22 noch wesentlich wichtiger ist. Jesaja 53 ist sicher die zweitwichtigste Text in unserer Bibel. Jesus hat das ganze Psalm 22 am Kreuz gebetet. Wie weiß ich das? Hartmut Gese, ein guter Alttestamentler, hat bewiesen, in einem Aufsatz, wenn ein Zitat aus einem Psalm, entweder der erste Satz oder der wichtigste Satz, in neutestamentlicher Zeit dasteht, es steht fast immer stellvertretend, dass den ganzen Psalm gebetet wurde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist das erste Satz, unser Psalm, und steht damit stellvertretend, dass das ganze Psalm gebetet wurde. Ich gebe euch eine zweite Erklärung, meine eigene. Ich habe zwei lieblingste Komponisten. Beide sind die komprimierteste Komponisten. Ich bin für Komprimiertheit, Jesus war für Komprimiertheit, Paulus auch. Der erste ist sehr klar für biblische Hintergrund. Wer die größte Komponist für biblische Hintergrund, muss das Joseph Haydn sein, weil es steht in der Bibel, nicht wahr? Haydn und die Juden. Ja, das ist ganz klar, ja. Dazu gibt es Heinrich Schütz. Beide diese Komponisten haben großartige Darstellungen, die sieben letzte Worte am Kreuz. Wer kennt eine von denen? Das ist immer eine gefährliche Frage. Gut. Was? Sogar drei Leute hier. Das ist kaum. Mit mir ein Vierter und mit meinem Laienvorsitzenden ein Fünfter. Hans, du kennst das auch. Eine von denen auf jeden Fall. Ja. Gut. Wo gibt diese Wende am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist bekannterweise die vierte Wort. Dann gibt das fünfte Wort, das heißt, ich dürste. Das sechste Wort, es ist vollbracht. Und das siebte Wort, ich befehle meinen Geist in deine Hände. wo gibt die Wende von total Verlassenheit am Kreuz bis die Zuversicht, das Trost und die Vollendung an in Jesu geschehen. Diese steht deutlich geschrieben mitten in unser Psalm. Ich arbeite nur mit der Lutherbibel, nie mit einer anderen Bibel, aus einem sehr einfachen Grund. Luther und Melanchthon waren Sprachgenie. Die moderne Übersetzung können noch genauer sein, das spielt mir keine Rolle. Es geht über die tragende Kraft des Wort und des Bild, die bei Luther und Melanchthon da sind. Die moderne Übersetzung sind viel flacher in ihrer Aussage als Luther und Melanchthon. Ich lese ab Vers 21, dass sie merken, die Wende am Kreuz, und die passiert mit Psalm 22, Vers 22. Die gute, neue, redivierte Luther ist gut genug für mich. Er rette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens, für den Hörner wilde Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ja, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühme dem Herrn und so weiter. Sie hören sofort. Du hast mich erhört, wende. Bis dann, Kreuz, Not, Passion, nachher, Zuversicht, Erlöstsein, Epistel. Was bedeutet diese Zahl 22? Psalm 22, Vers 22 ist die Wende am Kreuz. Offenbarung hat 22 Kapitel, endet mit Vers 21, mit der Aussage, gar nichts soll hingeführt zu Gottes Wort. Das kommt ein paar Sätze vorher. 22 ist die Wiederkunft unseres Herrn und die zweitmalige Erfüllung, vor allem die Texte, die er nicht erfüllt hat, bei seiner ersten Ankunft. 22 Buchstaben gibt in der hebräischen Alphabet und hat eine heilige Bedeutung für jede Jude und alle Jesu Jünger waren Jude. Ich habe zum Beispiel von Mordechai Adon, Israels größter Maler, ein tiefgläubiger Mann, ein Buchstab gekriegt zum neuen Jahr. Jeder Buchstab hat seine Bedeutung, seinen Sinn. Das bedeutet Worttheologie bis ins Fleisch, bis ins Buchstab hinein. Psalm 22, Vers 22, die Wende am Kreuz. Und zuletzt, als Einführung, die Formen der Psalmen. Was ich an der Universität dann über Psalmen gehört hat, kann man lassen. Das hat keine Bedeutung. Da habe ich gehört, das ist ein Klagelied des Volkes, ein Danklied des Einzelnen, so what. Das ist ungefähr zu sagen, eine Frau trug eine blaue Kleid. Es redet nicht über Inhalt. Alle Psalmen haben eine innere Form. Ich habe gewisse Recht, über Psalmen zu sprechen. Erstmal, ich heiße David. Zweitens, ich bin ein Hebräer. Drittens, ich bin ein Dichter. Ich habe 10 Bände Lyrics im Pile in namhafte Verlagen in Israel, Amerika und England veröffentlicht. Dritter, ich habe eine dunkle Haut, wie Sie das merken, wie David. Und wie David, ich habe eine schöne Gestalt gehabt mit 25. Ja. Leider ist es nicht mehr vorhanden. Ja. Alle Psalmen haben eine Form, welche mein guter Freund Manfred Siddal, beten Sie für ihn, er ist im Krankenhaus und er wird sicherlich nichts dagegen haben, wenn ich sage, wir sollen für ihn beten. Er ist ein großartiger Verkündiger. Er ist im Krankenhaus, er wird heute bis Freitag behandelt. Er hat eine immer wiederholende Krankheit, die heilbar ist, eine krebsartige Krankheit, die aber heilbar, aber er braucht unser Gebet unterstützen. Manfred hat in ein Lied aus dem Amerikanisch ein sehr bekanntes Lied über einen Stein, das in Wasser geworfen wird und Wellen schlägt. Wellen. Wer kennt dieses Lied? Oh, etwas mehr als Heiden und Schutz, aber ich würde Heiden und Schutz für noch wesentlicher halten. Manfred würde das auch sagen, ja. Das ist die Form in aller Psalmen. Alle Psalmen haben eine innere und äußere Form. Und das ist die Form von Aussagen, die sich hinaufschwingen mit immer wieder neue Aussagen. Das ist die Form der Bibel. Aussagen und Erfüllung. Weitere Aussagen, weitere Erfüllung. Weil Psalm 22 mit Abstand die wichtigste Text in der ganzen Bibel ist. diese Aussagen, diese wählende Aussagen werden unbegrenzt sein. Im Lauf dieser Zahlen, alle Menschen, alle Zeiten werden umfasst. Und Gott wird definiert den gesamtbiblischen Rahmen in einer Art und Weise, die weder Juden noch Christen ihn kennen. Definiert von Jesus selbst, das bedeutet das Wesen Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Wiederholung ist nicht Rhetorik, es gibt keine Rhetorik in der Bibel. Wenn Wiederholung gibt, sagt uns, wer hat uns das gesagt? Der Träume gehabt, das ist Josef. Zweifacher Traum, zweifache Bestätigung, es wird geschehen, es wird bald geschehen und es ist zentral, was da gesagt, Steigerung. Besondere Betonung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und kommen gut meinende Christen und sagen, aber Herr Pfarrer, Gott Vater ist so lieb, oh ganz lieb, nicht wahr? Und warum soll er seinen Sohn am Kreuz verlassen? Der Sohn braucht ihn. Weil sie verstehen weder Vater noch Sohn. Der Vater muss ihn am Kreuz verlassen, hat nicht die geringste Freiheit. Wie kommt ein kleiner Langfahrer zu ihnen zu sagen, dass Gott Vater keine Freiheit? Ich werde euch das sagen. Also hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist sein Auftrag. Jesu muss Schuld tragen am Kreuz. Das wissen sie alle, aber vielleicht wissen sie nicht, was Schuld ist. Schuld ist nicht tun. Sünde ist nicht tun. Es ist ein Zustand. Entfernung von Gott. Adam und Eva. Entfernung von Gott. Jesus muss Gottes Ferne erleben. Und wenn Jesus entfernt sich von Vater, dann ist er ein schuldiger Mensch wie wir alle und nicht Gott. Deswegen muss sich der Vater entfernen von ihm, dass er erlebt Sünde. Die Zustand der Sünde, ohne ein Sündiger zu sein. Und er muss das erleben in Leib, Geist und Seele. Denn Leib, Geist und Seele sind biblisch eine unzertrennliche Einheit. Gott Vater entfernt sich von Jesu, um Erfüllung sein Auftrag an Jesus, die Jesus auf sich nimmt. Ein Teil von Gott Vater. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist als gleich. Und Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fressende Mächte und Kräfte der Finsternis kommen über das Land. Bild, Zeichen. Und die Worte dazu, 5. Mose 21, 23, verflucht ist der, der am Holze hängt. Das bedeutet, verflucht und verdammt in alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Sakramentalische, ursakramentalische Handlung, Wort und Zeichen. Hier ist einer, der verflucht ist. Warum? Weil Jesus trug die Verfluchung der unerfüllbaren Bergpredigt, wo er verlangt vollkommen. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Das ist der Bergpredigt. Alles sonst sind Nebensätze. Die Erfüllung des Gesetzes Mose in Geist. Und das Gesetz Mose gilt im Judentum als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben. Jesus erlebt die unerfüllbare Bergpredigt auf sich verlagert. Das ist sein Dienstauftrag. Er ist gekommen, uns für uns zu erfüllen, was kein Mensch erfüllen kann. Vollkommenheit, konsequente Feindesliebe, ein Leben ohne Hass und Begier. Und als er das erfüllt, legt er das Ganze, der Vater legt das ganze Gericht auf ihn. In Wort und in Zeichen. Er trug Gottes Ferne, Sünde, ohne ein Sündiger zu sein. Er trug die Strafe dafür, das ist Tod, er liegt im Sterben und dazu trug er unser Gericht. Die Gericht, die unerfüllbare Bergpredigt, denn Gott verlangt Vollkommenheit und kein Mensch kann das erfüllen. Ich schreie, und so ist das, vierfach hier, allumfassend, ist ein Schrei, ein Notgebet, ein Stoßgebet, wie Martin Luther sagt. Ein Schrei, ich bin schockiert, wie Psalmen gebetet wird in Deutschland. Wir sind ein leidenschaftlicher Volk, leidenschaftlich. Ich erlebe Psalmen, die so gebetet werden im Gottesdienst. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist Jesus ausgesetzt, die schlimmste Schmerzen, die schlimmste Strafe und total allein gelassen. Total Not ist auch Mensch, ist nicht nur Gott. Und dann definiert Jesus Gott. Wie wird ein Jude Gott definieren, wenn er Judentum versteht in die Tiefe? Er wird sagen, Gott ist der Allmächtige und der Barmherzige und der Gerechte. Und was sagt ein Christ? Ein viel oberflächliche Aussage, die ich nicht mehr hören kann, Gottes Liebe. Und Sie wissen, wohin diese Aussage sicher ist, Gott liebe. Er ist auch allmächtig, er ist auch weise und barmherzig und so weiter. Sie wissen, wo das hinführt. Zu der modernistischen Aussage, Gott ist nur Liebe. Nicht mehr der Richter, nicht mehr der Allmächtige, sondern nur Liebe. Und das ist Geschwätz. Gott ist heilig. Gott ist der Richter, der ist der Allmächtige. Und der ist auch barmherzig. Und der ist auch weise. Und der ist auch der Liebende. Das Wesen Gottes definiert Jesus hier in Einklang mit der ganzen Bibel. Ich bin, der ich bin. Gott ist der seiende, wirkende Gott der Heilsgeschichte. Heilsgeschichte als Angebot für Israel, für uns Christen und persönlich seelsorgerlich für uns. Eingebettet in die heilsgeschichtliche Aussage, und das ist der ganze Schrift, Aussage und Erfüllung, ist seine Liebe, sein Allmacht, seine Weisheit, seine Barmherzigkeit und viel mehr. Jede Predigt in der Bibel, wenn Sie wirklich die Bibel in die Tiefe lesen, alle Predigten von der Einweihung Salomo, der Tempel, zu Stephanus' Märtyrer-Predigt und durch die ganzen Psalmen und Propheten und so weiter, alle Predigten sind heilsgeschichtliche Predigten. Zeigen Sie mir ein Predigt in der Bibel, der nicht ein heilsgeschichtlicher Predigt ist. Und das ist hier die endgültige Aussage über was Gott ist. Gott ist heilsgeschichtliche Tun. Gott ist heilsgeschichtliche Tun. Ein Gott der Geschichte. Und wir leben in einer geschichtlosen Zeit. Und wir haben viele Leute unter uns hier im Schwarzwald noch sehr viel. Die wollen, jetzt heile mich, jetzt tu mir eine Wunde, jetzt muss ich Gott erleben. Und das ist total antibiblisch. Hat mit der Bibel nichts zu tun. Geschichtlos, jetzt, ich muss mein Jetzt, ich will hier und jetzt. Wo in der Bibel fast immer nachher, wie bei Josef, sieht man heilsgeschichtliche Wege Gottes, nicht während das Tun selber. Fast immer passiert das. Und das passiert mit uns auch persönlich. Wenn Sie Ihr ganzes Leben überprüfen, Ihre Führung, viel Zeichen hat der Herr gegeben, ohne dass Sie das merken. Und später haben Sie erkannt seine Wege. Öfters durch Gerichte, durch Nöte. Weil Sie brauchten das, um näher in Christus gegründet zu werden. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Ich habe, als ich an der Universität, welche mit Tübingen befreundet ist, Tübingen, mit Michigan, mit Tübingen befreundet ist, ging ich, bin auch Dichter und ich war sehr in meine Gedanken, mit meinen Gedanken beschäftigt und ich ging immer spazieren und landete immer bei einer beleuchteten Kirche. Ich habe meinen Kopf geschüttelt, warum bin ich hier? Denn nächstes Jahr in New York habe ich als Jude die Bedürfnis zu beten. Ich ging in eine Synagoge, es gibt genug Synagogen in New York, ja, und fing zu beten an und der Mesner kommt und sagt, sind Sie Mitglied hier? Ich habe gesagt, nein. Er hat gesagt, leider dürfen Sie hier nicht beten, Sie müssen weg. Bitte seien Sie nicht entsetzt, ich habe das bei der Oberkirchenrat erlebt. Vor meiner zweiten Prüfung war eine Kirche, der stand, klopft an, wird aufgemacht. Ich habe angeklopft und sogar geschrien, machen Sie auf. Kein Mensch hat aufgemacht für mich, es war so. Nein, das war eine Zeichenhandlung Gottes, die ich nur nachher wüsste. David, du gehörst nicht der Synagoge, sondern das Licht der Kirche, das Licht Christi. Damals habe ich keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Wir müssen uns sensibilisieren und deswegen ein Buch, das ich mitgebracht habe, Lebensrhythmen, die versuchen uns zu sensibilisieren zu Gottes heilsgeschichtliche Wege mit uns. Öfters gehen sie vorbei, ohne dass wir das merken. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Ruf zurück zu die Schöpfung, die Urkraft Gottes, sein Anfang mit uns. Es war Abend und Morgen, der erste Tag, und dann Heilsgeschichte. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hoffen, hast du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hoffen auf dich und wurden nicht zu Schanden. So ging es durch die ganze Bibel. Richterbuch, über wen ich auch eine Auslegung habe, ist ein klassisches Beispiel. Israel ist bei Gott unter ein Richterin oder ein Richter. Israel ist satt, sie fällt weg. Götzendienst, die Armen werden geschindet und so weiter. Und was tut Gott? Anders als die Götzen, die da sind, das Volk zu verherrlichen, er schickt Feinde gegen sein eigenes Volk. läuft doch die ganze Bibel, auch die Assyrer, auch die Babyloner, sicherlich auch die Römer. Er schickt Feinde gegen sein Volk, das Volk zu züchtigen. Und die Juden dann schreien zu Gott, hilf uns in der Not. Und wenn sie zu Gott schreien und Buße tun, dann Gott schickt einen Retter, einen Richter in diesem Fall. Und so geht die Geschichte weiter. So geht es durch die ganze Bibel, so geht es auch durch unsere Kirchengeschichte. Die beste Zeit in die deutsche Geschichte, ich bin auch zuerst promoviert, man würde hier sagen habilitiert, Historiker, ich kenne deutsche Geschichte sehr gut. Die beste Glaubenszeit in Deutschland war 1945, 46, 47. Die Goetze war hinfällig, die Heil Hitler, der Kaiserkult. Die Kirchen, das erbombte Kirche, Gottes Gericht über Deutschland, wie Bischof Wurm sagt, waren voll, voll mit bußtuenden Menschen, gerichtet. Und so dann ging der Tanz um der goldene Kalb und so, dann ging es weiter, jetzt Baal, die Glaube am Sex und so weiter, alle die zentrale Götzen in der Bibel. Es ist, wenn das Volk gerichtet ist, wenn wir gerichtet ist, dass Gottes Gnade da ist. Krankheit kommt nicht von Satan, sondern von Gott. Und es ist ein Angebot. Verlust kommt nicht von Satan, sondern von Gott. Der Todesengel kommt unter Gottes Herrschaft. Und das ist ein sehr hartes, aber sehr klares Wort. Jede Gericht, die wir erleben, ist die Angebot Christi Gnade. Und das ist Luther, nicht nur Jaffe. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht gerichtet sein. Luther sagt, richte mich jetzt mit deinem Wort, dass ich aufgerichtet werde. Mit neuer Kraft. Und so ist es auch fleischlich. Und wir hoffen, dass Deutschland nochmal ins Gericht kommen wird, wie am Ende der Nazizeit, dass wir Gläubige wieder gewinnen werden. Da ist, wo Erweckung passiert. Durch Gericht. Gericht und Gnade, ein unzertrennlicher biblischer Einheit. Total entgegengesetzt zu, was wir Menschen haben wollen. Wir wollen unser Mercedes und BMW haben, nicht wahr? Wir wollen unser Fleischtöpfe hier haben. Wir wollen das alles haben. Und im Moment, wenn wir das haben, Macht korrumpiert, vollkommene Macht korrumpiert. Sie sehen das sehr deutlich in Deutschland heute. Und Sie sehen die Erinnerungsvermögen erlöscht in Österreich. Ja? Die Erinnerungsvermögen erlöscht in Österreich. Wo Nationalsozialismus kommt, Hitler war Österreicher, Eichmann war Österreicher, Kaltenbrunner war Österreicher, die SS war übervertreten in Österreich und Goldhagen ist ein Fusche, der sagt, das ist deutscher Antisemitismus. Das ist ein alter österreichischer Antisemitismus, die große deutsche Partei. Das Gericht wird kommen und wir hoffen, das Gericht hier kommt. Wenn Sie ins Gericht kommen, merken Sie, das ist Gottes Gnade. So hart wie das ist, weil der Mensch gegen Gott ist. Luther sagt uns das sehr klar. Der Herr will uns tiefer gründen in ihm, deswegen richtet er uns. Ich kannte eine Menge in meiner Biografien, was ich mit meinen Eltern erlebt, als ich Christ geworden und sogar ein. Ja, meine Mutter hat gesagt, geh nicht nach Deutschland, bring mir keine deutsche Frau zurück. Und ich ging nach Deutschland, ich habe zwar keine deutsche Frau zurückgebracht, ich habe einen Bayern geheiratet, ja? Ja? Aber das hat mich in ungeheuerliche Spannung gebracht mit meinen Eltern. Und das war ungeheuer fruchtbar, denn es hat mich zutiefst gegründet in Christus. Auch mein Gehirnhautblutung, die lebensgefährlich ist, hat mich zutiefst gegründet in Christus. Gegen unser Sinne, gegen unser Wille. Gottes Gerichte sind Angebot seiner Gnade und nicht anders als das. Ich bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volk. Der allmächtige Gott definiert sich als Wurm. Verachtet von Volk, Torheit und Ärgernis für Juden wie für Griechen. Und was ist die niedrigste Tiere in die Schöpfung? Des Griechen des Mein Heiden in seiner großartigen Schöpfung, die Orchester spielt, der Wurm. Kriecht am Boden vor unseren Augen. Und das ist der allmächtige Gott. Und weil wir ihn so ein Wurm gemacht, Torheit und Ärgernis, steig von dein Kreuz herunter. Er redet mit uns in diesem Psalm am Kreuz. Kein Wort als Mensch, weil wir keine Menschen sind, sondern tierische Gestalten. Es gibt nur einen wahren Mensch. Ecce Homo, siehe, der Mensch. Das ist der wahre Mensch. Der Gottesbildgleichnis Jesu wiederhergestellt, das ist Christus. Wir sind reißende, verfallene Tiere in Gottes Augen, wenn wir ihn an Kreuz nageln. Du Satan, weg von mir, du Satan! Zu wem sagt er das? Petrus. Und zu wem sagt er, ihr seid die Kinder des Teufels? Im gleichen Sinne, sagt er zu meinem Volk. Mit gleichem Sinn, wie er zu Petrus redet. Bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volk. 1000 Jahre voraus an David, das Ganze. Hier ist Kreuz. Alle, die mich verspotten, sehen, verspotten mich, sperren das Maul, nicht Mund, sondern Maul auf, schütteln der Kopf, er klag es dem Herrn, der helfe ihn heraus, er rette ihn, hat er gefallen an ihn. Steige von dein Kreuz herunter, genau das, genau die gleiche Sinn, Inhalt. Diese Gotteslästerung, das steht alles hier 1000 Jahre in voraus. Jeder Satz, jedes Wort ist Kreuz, das hat mit David überhaupt nichts zu tun. Du hast mich aus meinem Mutterleib gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meinem Mutterschoß an. Ein Rückblick auf die Zeit der Geborgenheit, auf die Mutterbrust unter die Herrschaft der Heilige Geist. Warum wird ein Mann, der nur Gutes tut und nur fromm ist, gehorsam zum Vater und Liebeswerke tut, warum wird er gehasst? Die Hauptgründe der Kreuzigung Jesu habe ich nie predigen gehört. Ich kenne Dutzende Gründe, warum Jesus gekreuzigt, aber der Hauptgrund habe ich nie predigen gehört. Warum ist Jesus gekreuzigt? Weil er viel zu gut für uns ist. Deswegen ist er gekreuzigt. Weg, weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch! Ich kann dir nicht mehr anschauen! Wer sagt das? Petrus, nicht der Papst, sondern der sinkende Petrus. Warum sagt er das? Wenn wir erleben. Ich habe gesagt zu meinem Jugendbibelkreis, wie werdet ihr reagieren, wenn Jesus mitten unter uns wäre? Ach, Herr Pfarrer, das wäre wunderbar. Ich habe gesagt, ich gehe nach Hause. Sie haben gesagt, der fromme Pfarrer geht nach Hause. Ich habe gesagt, glaubt ihr, dass ich das ausstehen könnte oder ihr, ein vollkommener Mensch vor Augen zu haben? Was merke ich über mir selbst, wenn ich ein vollkommener Mensch vor mir habe? Ich merke, was für Dreck ich bin. Das Neue Testament ist viel, viel härter als das Alte Testament. Das Alte Testament ist süße Musik wie Mozart im Vergleich mit das Neue. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Jesus kommt in menschlicher Form und zeigt uns, was für Dreck wir alle sind. Das ist die härteste Bußaussage überhaupt. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nah. Hier ist kein Helfer. Wo kommt die Theologie der Jüngerschaft in unsere Kreisen, Schwärmerkreisen, katholische Kreisen, alle möglichen Kreisen? Alles geht um Jüngerschaft und sogar in die liberale Kirche. Sie wissen, was die wichtigste Feier in vielen Kirchengemeinden ist. Der Bratwurstfest. Ja, das ist da. Bitte gehen Sie nicht nach Hause und sagen, Jaffin mag kein Bratwurst. Das musste ich erklären. Ich war in Erfurt auf dem Marktplatz und da ist die beste Bratwurst in Deutschland für zwei. Ja, man muss so praktische Theologie auch beibringen, wenn Sie mögen Bratwurst. 2,50 Mark Thüringer Bratwurst, so groß wie das, so saftig wie das, ist fantastisch. Besser, Entschuldigung, wenn Sie aus Nürnberg kommen, sogar besser als die Nürnberger Bratwurst. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Bratwurstfest im Mittelpunkt unser kirchlicher Leben ist. Ich glaube, dass dieses Kreuz der Mittelpunkt unser kirchlicher Leben ist. Und ich glaube nicht, dass Gemeinschaftsgefühle wie in vielen Kreisen und nicht nur liberale Kreisen, dass das Wichtige. Was bedeutet Gefühle? Wie viele Leute haben im Dritten Reich die Gefühle, ich spüre in meinem Herzen, Hitler ist der Retter Deutschlands und sie gehen auf den Knie für ihn hin. Was sind die Gefühle? Sie sind noch viel leichter zu manipulieren, als der Verstand, die gefährlich genug ist. Kein Helfer, es gab keine, der bei Jesus war. Und wo waren die Jünger? Der große Jünger? Die hauen ab wie feige Hunde. Petrus haut ab, alle hauen ab. Aus Johannes sind erst da, nicht aus Glaube, sondern aus Liebe und Pflicht. Das bedeutet in die Zentrum, die Erhöhung des Kreuz. Gemeinde versagt, Kirche versagt, und das tun sie immer mehr jetzt. Kein Helfer, allein ich bin sehr, sehr lutherisch. Allein Jesus Christus, nicht allein Kirche und Jesus. Was soll ich zu dieser Kirche sagen? Was haben Sie mein Volk angetan im Dritten Reich? Reden wir Deutsch, ja? Ja, bin Deutsch, ja? Was hat die Kirche getan im Dritten Reich? Ja, da gab es ein Bonhoeffer und weniger. Sogar viele in der Widerstand waren antisemitisch, nicht Nazis, aber antisemitisch. Und es gab denen fromme Christen, die mit der SS paktiert haben. Die kenne ich die Geschichte allzu gut. Und die Kirche als solche, die haben passiv mitgemacht mit einer Rassenlehre. Und Jesu ist Jude. Er ist vergast in Auschwitz hier, mit der Hilfe der Kirche. Passiv. Petrus, Paulus, die ganze Zeit alle Juden. Und dann war diese kirchliche Märchen, die Bibel hat kein Märchen, sondern die Kirche, Judas, das sind die Juden. Und Judas zu geldgierig, Judas hat nicht die geringste Interesse im Geld. Er hat Jesus so billig verkauft wie möglich. Wissen Sie, wie viel Silberstücke er hat? 30. Wie viel hat Delilah für den ersten kurzen Schnitt? Der erste Friseur in der Bibel, 1100. Judas schmeißt das Geld weg und hängt sich selbst aus. Er ist Iskariot, ist ein Zelot. Ein zelotischer Name, zelotischer Tun. Mein Wille geschehe. Befreie uns von den Römer. Du hast Wunder getan. Ich kenne dich. Zeig dein Macht. Jesus weigert sich zu tun, das zu tun. Seine Wille ist uns von uns selbst zu befreien. Von der Satan in uns, um uns, über uns. Und die Kirche macht Judas zu den Juden. Und die anderen Jungen sind die Christen, wo sie alle Juden sind. Und dann kommt diese Bilder, ich habe in Wetzlar so ein Bild, der Satan mit Judas, und Judas immer mit dem Geldbeutel, weil Geld ihn überhaupt nicht interessiert, und die sind alle Juden. Ich bin hier aus einem Grund, nicht wegen die Frommen, die sind so fromm wie ich, was nicht viel gesagt ist. Ich bin hier wegen einer Person, Jesus von Nazareth. Es gibt keinen anderen Grund hier zu sein. Der ganze Glaube ist gelagert auf diese Person. Er ging ein gerader Weg zu Kreuz und die Jünger gingen in die Irre, wie es steht in Zacharia. Sogar die Bachschüler Homilius, ein guter Komponist, hat so ein Oratorium und die gingen alle in die Irre. Die gingen alle in die Irre gegen ihr eigenes Interesse und Jesus geht die gerade Weg zum Kreuz für uns, als wir gegen ihn stehen und ihn stehen lassen. Er ist anders, deswegen bin ich hier. Ich hoffe, das ist der einzige Grund, warum Sie hier sind, mehr von diese Jesus zu hören. Kein Helfer. Aber nur zwei bezeugen sich, das ist der Messias, das ist Gottes Sohn. Ein jüdischer Mörder, der im Sterben ist, der zweite Schäcker am Kreuz, durch den ist Samuel Becker zum Glauben gekommen, der große Dramatiker. Oh, Entschuldigung, man darf unter Pietisten Dramatiker nicht zitieren, aber Shakespeare war auch ein Dramatiker, ja? Und dann der römische Hauptmann. Der römische Hauptmann. Warum zwei? Weil man braucht zwei Zeugen. Warum diese zwei, ein Mörder und ein Feind, ein Jude und ein Heide? Jesus ist für Angebot des Heiles für Juden und Heiden, für Mörder wie für Hauptmänner. Die Jungen versagen total. Eine durchaus biblische Linie, denn die große Kritik der Prophetie ist gelagert gegen uns, gegen die Priester. Und hier gegen die Jünger. Gewaltige Stier haben mich umgeben, mächtige Buffel haben mich umringt. Ihr Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender, reißender Löwe. Das sind wir. Die Welt in Aufruhr gegen Gott. Ich will mein Jesus haben. Die Geschichte der Auslegung Jesu, bis man ihn zu ein Püpplein in die Krippe macht. Machtlos. Ich will ihn haben, wie ich ihn haben will. Tut's mir ein Wunder, dann glaube ich an dich. Und wenn du das nicht tust, dann irgendwas fehlt. Mein Jesus, nicht sein Jesus. Du sollst kein Gleichnis von Gott machen. Und das zweite Gebot spielt in unseren Kreisen keine Rolle. Das ist das zweitwichtigste Gebot. Hier sind ein Aufruhr gegen Gott. Steig von dein Kreuz herunter. Ich muss mich selbst finden. Das ist die neue Masche heute. Wissen Sie, was Selbstfinden bedeutet ohne Christus? Wenn die Würmer uns im Grab auffressen, dann finden wir uns selbst. Einer hat kritisiert meine Aussage. Er sagt, die Würmer fressen uns nicht im Grab auf. Die Art, wie man beerdigt in Deutschland, haben die Würmer keine Chance gegen uns. Das war eine sehr merkwürdige Aussage. Wenn die Würmer uns nicht auffressen, auf jeden Fall, wir verwesen im Grab. Das glauben Sie auch, ja? Da finden wir uns selbst, mit oder ohne Würmer. Hab nichts gegen Würmer. Würmer sind auch, die spielen auch keine Rolle. Jetzt kommen wir zu dem Gottesbeweis. Ein sechsfacher Gottesbeweis. Wie starb ein Gekreuzigter? Haben wir einen Arzt unter uns? Schadet nicht, wenn man einen Arzt unter uns hat. Ja, das ist immer gut. Vor allem, wenn ein leidenschaftlicher Prediger hier die Gehirnhautblutung, wenn ein Prediger gekriegt hat. Aber ich glaube, mein Blutdruck ist nicht so hoch heute. Ja, am Kreuz erlebt ein Gekreuzigter, dass die Lebenssäfte aus seinem Körper herausgehen. Die Nägel in die Hände und die Füße führen dazu, dass die Lebenssäfte langsam aus seinem Körper herausgehen. Es ist die qualvollste Tod, die je entwickelt war. Die schlimmste Tod. Hört genau zu. Die Römer haben gekreuzigt. Die Juden haben nie gekreuzigt. Sie haben einmal einen heidnischen König am Baum gehängt, aber nie gekreuzigt. Die Juden haben, wie haben die Juden getötet? Steinigung. Hier wird ein gekreuzigter sechsfach genau beschrieben, nicht so ungefähr, sondern sehr genau, was passiert zu einem gekreuzigter 1000 Jahre in voraus. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Kreuz. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Kreuz. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Kreuz. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Kreuz. Mein Zunge klebt mir am Gaumen. Und als ob wir das nicht verstanden hatten, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Das kann nur ein Gekreuzigter sein. Die Juden haben nie gekreuzigt, sondern die Römer. Zu Davids Zeit gab es keinen Römer. 600 Jahre danach auch nicht. Sechsfach Beschreibung, wie die sechs Tage der Schöpfung ohne Gottes Ruhetag. Sechsfache Bezeugung von Kreuz. Die sieben letzte Worte, der Weg zu den neuen Schöpfung. Denn Hunde haben mich umgeben. Ich habe vorher gefragt, ob wir Dackelbesitzer hier bei uns haben. Haben wir einen Dackelbesitzer hier? Aber trotzdem, es könnte nützlich, dass Sie das wissen. In Baden-Württemberg gilt die Dackel nicht als ein Hund. Wissen Sie das? Ja, aber ein Gesetzprozess ist wichtig zu wissen. Ich war Dackelbesitzer. Ja, aber ein Gesetzprozess in Zindeldingen, die gehört zu Baden-Württemberg, nicht wahr? In wen ein Mann eingezogen ist in eine Wohnung mit seinem Dackel, und da standen keine Hunde erlaubt. Und manche sagen nicht ohne meine Tochter, wir Dackelbesitzer sagen nicht ohne meinen Dackel. Und der ist eingezogen, und der Mann, der Besitzer, hat gesagt, raus! Sie, euer Dackel oder beide. Und er ging nicht raus, in der Dackel ging nicht raus, sondern er ging zu einem guten Juristen Zindelfingen, den ich gut kenne. Und der Jurist hat folgende argumentiert. Der Dackel ist biologisch ein Hund, das glauben Sie auch, er kann bellen und so weiter, ja. Aber er ist juristisch kein Hund. Denn in dieser Wohnung würde Katze, Mäuse, Goldhamster erlaubt. Denn der ist nur ein kleines Tier. Na, wenn mein Dackel das gehört hätte, er würde diese Jurist zerfleischt. Denn er war gerne groß, er hat Bernardine, er hat Schäfer, sogar zwei Schäfer und er hat einmal angegriffen, weil er hat sich beim Riesending. Dieser Jurist hat den Prozess gewonnen. Und der Nichtfund blieb der Dackel. So, wenn Sie je einen kennen oder wenn Sie selbst vorhaben, einen Dackel zu kaufen und wollen in ein Zimmer gehen, wo kein Hund erlaubt ist, kommen Sie zu mir und ich werde schauen, dass sie bleiben können. Der Dackel ist in Baden-Württemberg kein Hund. Denn nicht Dackel haben mich umgeben, der böse Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Die Bibel ist zu verstehen, nicht da steht geschrieben, sondern da steht geschrieben im gesamtbiblischen Rahmen. Was bedeutet Knochen? Alle Knochen zählen. Der Passalam darf kein zerbrochene Knochen haben. Johannes berichtet uns, als Jesus gekreuzigt war, kein gebrochene Knochen bei ihm war. Er berichtet uns, und das ist ein Thema in meinem Buch Jüdische Feste christliche Deutung, ich kann das nicht in die Tiefe jetzt zeigen, dass Jesus gekreuzigt war in die Stunde, als die Passalämme geschlachtet, als unser Passalam.
Psalm 34, auch Evangelium nach David. Ich lese weiter von das Evangelium nach David, hören Sie genau zu über Passalam und über Jesus, die Ende von Psalm 34, Evangelium nach David. Der Gerechte, Christus, muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihn der Herr. Er bewährt ihn alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird, Passalam. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten Christus hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, Auferstehung, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Das Evangelium nach David. Psalm 34, Abvers 20. Alles sehr in sein Bibel geschrieben. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Steig von deinem Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Sie teilen meine Kleider unter sich. Bild. Bildtheologie, was in unseren Kreisen überhaupt nicht bekannt ist, von Bild aus. Das ist ungeheuer zentral. Kleid. Wer kriegt ein Kleid als Zeichen der Erwählung? Segnung und der Erwählung? Das kennt jeder. Wer ist das? Josef. Samuel kriegt ein Kleid als Priester, ein Priesterkleid im Totenreich, zu zeigen, er hat für den Herrn gesprochen, er war erwählt, das Herr. Wir werden alle weiße Kleider tragen, reingewaschen durch Jesu Kreuzes Blut, wenn wir alles bis ein Ende. Und dann kommt die wichtigste Zeichenhandlung im Neuen Testament, die kein Christ hier kennt. Und Sie brauchen einen Juden, das sie zu erklären, weil es geht mir überhaupt nicht an, ich bin ein Judenchrist, geht keinen Christen an. Sie alle wissen, dass nach Johannes vier Eidknechte werfen den Los um sein Gewand. Das vier Winde. Das bedeutet, die Erwählung wird an ihnen, an die Heiden, in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Wer hat das gewusst? Die wichtigste Zeichenhandlung im Neuen Testament ist die ganze Bibel. Und es wird bleiben bei den Juden. In Jesus von Nazareth, Juden, König der Juden, ein Text, der leider sehr wenig verstanden wird in kirchliche Kreise. Ich habe einmal in ein sehr, in pietistische Heiligtum, wir haben pietistische Heiligtum, es gibt mehrere, und ich habe in ein pietistische Heiligtum gepredigt, und da war ein Kreuz mit Körper, ich bin lutherisch, ich will sehen, dass er Mensch geworden ist, aber ohne Inrich. Ich habe gesagt, wo ist der Inrich? Wenn der Körper da ist, muss der Inrich da, die Deutung dastehen. Das nächste Mal, als ich predigte in Wilhelmsdorf, war das Kreuz da, mit den Inrich darüber. Inrich, da freue ich mich, ich habe was Gutes getan. Ja, ich tue nicht viel Gutes, ich werde also nicht viel für meine Werke, aber das war richtig. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los zu meinem Gewand. Die Erwählung wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Und dann, das Roch wird ungetrennt. Warum? Augustin und Luther sagen uns, dass es zwei Arten von Kirche, Gemeinde oder Gemeinschaften gibt, die im Geist und die im Fleisch. Fleisch sind alle. Jede Gemeinschaft, jede Kirche, jede Freikirche, das ist alles Fleisch. Geist sind die Menschen, die Jesus wirklich gehören, innerhalb aller Kirche. Now, ich weiß in Württemberg, weil ich ein jüdischer Pietist, Lutheraner bin, dass es gibt in pietistischen Kreisen hier in Württemberg manche, die glauben, im Himmelreich werden nur Maultaschen und Späße gegeben. Das ist meine Auffassung, aber ich teile es nicht. Meine Erfahrung mit Thüringer Bratwurst und anders teile ich diesen Standpunkt nicht. Winrich Sepbuch hat einmal gesagt, wir werden staunen und sehr überraschen, was wir im Himmelreich erleben, wenn wir hinkommen. Wenn wir harren bis ans Ende. Es wird Katholiken, es wird aus dem Ostkirchen, es wird alle möglichen Leute. Denn Luther hat gewusst, keine Auffassung von Gott kann ihn begreifen. Es gab die allein selig machende katholische Kirche und wir sind entsetzt. Aber wie viel Evangelikale glauben an die allein selig machende evangelikale Auffassung von Gott? Glauben Sie, nur evangelikale Christen kommen in den Himmel rein? Dann sind Sie sehr schmalspurig. Ich bin gegen Ökumene in Fleisch. Ich mache das sehr klar. Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, ja, bin ich ein Ökumeniker. Nein, in Fleisch nicht. Gegen Rom und gegen Genf. Das ist Fleisch. Ich bin ein Ökumeniker im Geist, wie Luther und wie Augustin und andere. Das bedeutet, ich weiß, dass ich Brüder und Schwestern unter alle Konfessionen haben. Wer von hier wird weigern, sich die Bibel zu lesen und zu beten mit einem katholischen Christ? Sagen Sie mir gleich. Ist das unbiblisch? Das ist, was ich tue. Ich kenne zum Beispiel eine Frau von einer landeskirchlichen Gemeinschaft in einer total katholischen Gegend. Sie hat einen Bibelkreis, nur katholische Frauen. Kommen bis 50 katholische Frauen, Gottes Wort zu hören. Ist das falsch? Ah, die Katholiken, oh, das ist schlimm, oder? Dass sie katholisch sind, oder? Ich bin gegen Katholizismus. Ich halte nicht von Maria verehren, ich halte nicht von Papst, ich halte nicht von Heiligenverehrung. Ich bin sehr bis in Mark und Bein evangelisch. Aber ich weiß, ich habe katholische Brüder und Schwestern, die Jesus lieb haben, die Jesu Kreuz und Auferstehung in den Mittelpunkt stellen. Wissen Sie, dass in Amerika, in Kanada, ein hoher Prozent Katholiken bezeichnen sich als evangelikal? Wissen Sie das? Das ist sehr interessant, oder? Ja. Das bedeutet Missionseinsätze. Wen hat Billy Graham als die bedeutungsvolle Mann des Jahres genannt? Der Papst. Billy Graham. Ich nenne ihn nicht. Da würde ich sagen, nicht Jaffe nennt ihn. Billy Graham hat ihn. Und Billy Graham ist so evangelikal wie möglich. Nicht der Papst als Amt, sondern der Papst als Christ. Sein Unterschied. Ich akzeptiere nicht sein Amt. Billy Graham auch nicht. Sondern seine Betonung auf Mission, seine Betonung auf Gebet, seine Betonung gegen die Abtreibung. Sicherlich, er hat die schwarze Medaille und viele Dinge, die mit wen wir nichts zu tun. Prüfe die Geister und behalte das Richtige. Und das Richtige ist, er hat viel positiv. Ich bin nicht ein Papst, ist nicht mein Papst, aber es gibt viel Gutes, es gibt vieles, was ich ablehne von ihm. Prüfe die Geister und behalte das Richtige. Wenn Sie glauben, dass ein frommer Mann muss immer fromm sein, dann schauen Sie Martin Luther an. Wer war die schlimmste Antisemit am Ende seines Lebens? Martin Luther. Nicht nur hat er das Buch geschrieben, die Juden und die Lügen, alle Synagogen sollen niedergebrannt werden, die Juden sollen gelbe Sterne tragen und das wäre verbreiten im Dritten Reich. Das endet nicht an die großen Reformatoren. Es endet nicht an Helmut Kohls großer Leistung über deutsche Vereinigung und über Europa, dass er andere Dinge getan, die nicht sauber waren. Es ist der gleiche Mensch. Wir sind nicht da, Menschen zu urteilen. Wer urteilt Menschen? Wie haben Sie gelernt von der Bibel? Wer urteilt Menschen? Gott, der Richter. Wir sind da, die Geister zu prüfen und das Beste zu halten. Sie sind Pietisten. Wissen Sie, dass Oettinger spiritistische Gottesdienst gehalten hat für den Toten? Haben Sie das gewusst? Ja, aber wir lieben für Oettinger. Aber würden Sie gerne, dass ich einen Gottesdienst freiwillig prüfe, für die Geister auf die Felsen zu halten? Das werden Sie nicht gerne würden. Aber das ist Oettinger. Und das ist ein großer Pietist. Wir müssen lernen, differenzierter, nicht schwarz-weiß zu denken. Schauen wir uns selber an. Wer hier kam mit goldenen Flügeln hier zu mir zu hören, ja? Schauen wir uns selber, denken wir manche unsere Wege, manche unsere Gedanken. Sind wir immer nur gehorsam zu Gott und in Liebe zu den Nächsten oder denken wir manchmal an uns selbst? Was meinen Sie? Ja, wir sind verloren in uns selbst, gerettet in Christus. Und so urteilen Gott Menschen. Wir urteilen das Negative in uns selbst und leben aus Buße. Die Zentrale ist in der Bibel. Wir müssen lernen, differenziert zu denken. Der Papst in manchen Dingen ist ein großer Christ. Wir mögen nicht sein Amt, wir mögen nicht seine Maria-Verehrung. Es gibt viel an ihm, was wir nicht mögen. Billy Graham betont das Positive. So soll man sehen bei jedem. Das Positive bei Helmut Kohl, das große Leistung, sollen wir nicht vergessen, dass wir jetzt so beschäftigt mit seiner Problematik. Habe ich recht oder unrecht? Ja, ich hoffe, dass Sie merken, dass ich recht habe. Ja? Nicht, dass ich immer recht habe, aber ich mache kleine Fehler, weil ich ein kleiner Mensch und kleiner Theologe bin. Luther war ein großer Mensch und großer Theologe und deswegen hat er große Fehler gemacht. Ja. Das ist logisch. Aber du Gott, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen, errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Nichtdackel. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens und von den Hörner wilde Stiere. Und dann die Wende. Du hast mich erhört. Und jetzt geht es Schlag um Schlag. Epistel, Zuversicht, Zielsetzung. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Er geht zu seinem Jungen, das sind seine Gemeinde, sind seine Brüdern, seine Gemeinde. Rühmet dem Herrn, die ihn fürchtet, ehret ihn, ihr alle von Hause Jakob, wie ihn scheuert euch, ihr alle von Hause Israel. Gottes Furcht. Manche sagen, wir sollen Gott nur lieben. Ist das biblisch? Steht es nicht ständig in der Bibel, fürchtet dich nicht? Doch die ganze Bibel
Begegnung mit Gott zu vor. Warum? Weil er hat Macht, uns zu töten, uns zu richten, weil er der Allmächtige ist und nicht dich. Und wenn wir das erkennen, wenn wir den tiefen Wissen, ich bin nicht der Maßstab aller Dinge, sondern er, dann bekommen wir seine Liebe. Fürchte dich nicht, und dann bekommen wir seine Liebe. Gottes Gericht und Gottes Gnade, ein unzertrennlicher Einheit. Das Gericht, fürchte dich nicht. Wehe, ich vergehe als Mensch. Dann nimmt Jesus und dann lesen Sie Luthers großartige Römerbriefauslegung von 1515.
Das hat mich ungeheuer beeindruckt als Student. Luther hat gesagt, ich werde mich in den Totenreich von Gott befehlen lassen, weil er weiß viel besser, wo ich gehöre, als ich selber. Und dann sagt er, würde Gott das mir tun, wenn er weiß, wie sehr ich ihn liebe? Und er sagt, ich weiß, er könnte das nicht zu mir tun. Aber er hat zutiefst Gottesfurcht. Angst vor sein Gericht und ich auch. Ich habe immer zu meiner sehr liebevollen Frau gesagt, Rosemary, du hältst an unser Traugelübde. Als wir getraut waren, das glaube ich steht immer noch in die Württembergers, jeder von den Ehegatten soll versuchen, die anderen in den Himmelreich zu bringen. Ich habe gesagt, Rosemary, tust das für mich. Du bist besser als ich. Besser Christ, besserer Mensch als ich. Tu das für mich. Nicht, dass sie das machen kann. Das glaube ich auch nicht. Ja, aber sie soll helfen, mich ein bisschen besser zu sein. Ja. Ach, wenn sie erleben mich, wenn ich ein Wut kriege, man nennt mich Vulkan. Ja. Die arme Frau, der mit 38 Jahren mich ausgehalten hat, da wissen Sie nicht, was meine arme Frau alles erlebt hat. Ja. Jakob und Israel, ehret ihn, ihr alle von Hause Jakob, ihn scheuet euch, ihr alle von Hause Israel. Warum Jakob und Israel?
Ich habe ein Buch über Jakob und ein Buch über Israel. Der gleiche Mensch. Jakob bedeutet mit der Zeit, der lebt mit Betrug, der Betrüger, weil er hat den Segen, der Erstgeburtsrecht, was letzten Endes das Zweig ist, von seinem blinden Vater gestohlen. Gegen sein Ruf. Und dann, ich lasse dich nicht zu segnen. Luther Genial, wir alle heißen Jakob in Israel. Jakob ist der verlorene Mensch in jedem von uns. Israel ist der, der unter dem Kreuz steht, in total Demut und Armut mit leeren Händen. Und Gott, der natürliche Segen.
Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Arm im Geist, nicht arm im Fleisch, sagt uns Jesus. Und die Seligpreisung. Und sein Antlitz für ihn nicht verborgen, als er zu ihm schrie, hört er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen für denen, die ihn fürchten. Nochmal. Große Gemeinde. Die Jungen gehen in den Tempel. Die Gemeinde sind Juden. Alles sind Juden. Zuerst. Und was haben wir getan mit unseren Erben? Wir haben das zertreten, wie die Juden, die Männer und die Wüste. Einfach diese Erbe grundsätzlich vertreten durch die Kirchengeschichte. Und zwar alle Konfessionen. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Essen, das ist Brot, das ist Leben. Woher kommt das Leben? Manna vom Himmel. Nehmet und esse, das ist mein Leib. Was brauchen wir für Leib, Geist und Seele? Wir brauchen die Vergebung Jesu Kreuz, nicht Brot für die Welt. Wir müssen die Armen Brot geben, aber das ist nicht Erlösung. Reichtum macht keine Erlösung. Satt werden macht keine Erlösung. Wir brauchen Jesu Kreuz. Euer Herz soll ewiglich leben. Was bedeutet das? Herz bedeutet nicht in der Bibel Gefühle. Das ist die romantische Herz. Das bedeutet unser Wesen. Verstand wie Gefühl. Das bedeutet, aus dem Kreuz kommt ewiges Leben für unsere ganze Person. Und das ist radikal neu. Bis diese Aussagen bei David, alle Toten bleiben im Totenbereich, wie Samuel, unerlöst. Und hier steht doch, diese sechsfach ausgesagte Gekreuzigte ist der Weg zur Auferstehung. Und dieser Text ist nicht verstanden. Bei der Begegnung der Auferstandenen geht es alles um Kreuz, nicht um Werke und nicht um Geistesgabe. Das ist das moderne Interesse, ja? Maria Magdalena sucht sein gekreuzigter Leib. Die Emmaus-Jünger kriegen ein großartiges Kreuzespredigt nur aus dem Alten Testament. Bei Thomas geht es bis ins Leib hinein. Den gekreuzigten Leib ist er der Auferstandenen begegnet. Der Weg zu dieser Auferstehung geht nur über Kreuz. Nicht über meine Gefühle, nicht, oh, der Heilige Geist ist da, Halleluja. Nein, das hat mit Heiliger Geist nichts zu tun. Denn wenn der Heilige Geist getrennt ist von Vater und Sohn, dann ist es kein Heiliger Geist mehr. Der Heilige Geist kommt vom Vater und Sohn und bezeugt den Sohn. Wir bezeugen den Sohn heute Abend. Dann ist Heiliger Geist unter uns. Wenn der Heilige Geist bezeugt wird, dann ist es kein Heiliger Geist. Es ist die Bezeugung. Lesen Sie in der Bibel. Den Gekreuzigten, der von Vater und Sohn kommt. Die Spaltung der Trinität, eine Uraussage über Sektierertum. Die Arianer, Jesus ist nur Mensch. Die Gnostiker, Jesus ist nur Gott. Die Spaltung der Trinitätslehre. Gott Vater sitzt da oben, der Sohn hat sein Werk oben und wir haben den Heiligen Geist. Das ist nicht Heiliger Geist. Das muss deutlich gesagt, auch hier im Schwarzwald, wo das ein sehr aktueller, aber nicht nur hier. Wir haben ein Problem zu linke und zu rechts. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Weltende für ihn anbeten, alle Geschlechter der Heiden, denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Das ist Großreich, David. Er hat geherrscht unter Heiden, Nord, Süd, Ost und West, eine winzige Flecke auf die Landkarte. Und hier steht alle Welt, die ganze Welt. Denken Sie, die Tragweite dieser Text. Kreuz, Auferstehung, Weltmission bis die Ende der Welt. Wählende Aussage, unbegrenzt. Und noch weiter. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Für ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabführen und ihr Leben nicht konnten erhalten. Das ist Karsamstag, ein hoher Festtag mit Recht in die Ostkirche. Er ging in die Totenreich und predigte das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben sind. Das bedeutet nicht Allversöhnung. Alle Knie werden beugen. Sicher, der reiche Mann beugt auch sein Knie, aber in Abseits. Der arme Lazarus ist bei Gott. Alle werden die Knie beugen, aber die allermeisten Abseits sind zu spät. Sie werden kommen, er wird Nachkommen haben, die ihn dienen. Von Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Das ist ein Befehl im Torah. Jeder jüdische Vater muss sein Kinder Erziehung zu die Wunder, die Gott Israel an mein Volk getan hat. Denn der Glaube ist getragen durch Männer. Frauen sitzen da oben mit einem Tuch über ihr Kopf, dass man die nicht anguckt. Wir sehen in Talmud, sondern an Gottes Wort denkt. Und da denken sie, Marco Glaube. Haha. Also die Juden nicht besser. Die Frauen haben Vollmacht. Immer gehabt. Denn, wahr. Der Glaube ist von Männern gefragt, oder? Ja, in der Tempel, in der Synagoge, bis man nach Hause kommt. Und da findet man bekannterweise ein Machtwechsel. Isaac putzt seine Schuhe, Isaac schaut, dass alles in Ordnung wird. Isaac Vorbereitung für die Gäste, Isaac, du tust. Die Frau ist die Königin zu Hause, und der Mann ist der Diener zu Hause. Und deswegen bleiben die jüdischen Männer so lange in der Synagoge.
So ist das. Das ist wahr. Ja, ja.
Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird.
Eine, die kirchliche Märchen, die Kirche ist voll mit Märchen, nicht die Bibel, sondern die Kirche, ist die böse Pharisäer. Die Pharisäer sind die Beste aller Menschen. Was hat Jesus erkannt? Weil Jesus geht nur zu den Besten auseinander, der nicht zu den Sadduzäern, den Zelotten und den Erzählern, sondern zu denen, die immer Recht gehabt haben. Die ganze Schrift hier, die Auferstehung hier. Wir brauchen keine Vorleistung, der Messias tut das alles. Und mit den Besten in Auseinandersetzung zeigt er, dass sie heute unwürdig sind. Glauben Sie, dass wir besser als die Pharisäer sind? Sind viele Liebe. Alle von uns sind Pharisäer nach Jesu Aussage. Gibt jemand hier, der nie begehrt außer die Ehe und nie geachtet seine Brüder? Wir sind alle Ehebrecher und Mörder in Gottes Augen, aber alle ohne Ausnahme. Wieso dann ist unsere Gerechtigkeit besser als die schriftgelehrten Pharisäer? Das können Sie mir sagen. Was ist unsere Gerechtigkeit? Wegen unserer Gerechtigkeit? Wir tun, unser Tun, unser Frömmigkeit, unser Verweiskommen, unsere Heiligung und so weiter, sondern sein Tun, sein Kreuz. Das ist mein Ehrenplan. Und das ist Haushaltüberleben über alles, was die Pharisäer zurückgelernt vorbringen kann an diesen Menschen. Und den Glück an alten Menschen. Wie wir auch ein Glück sind.
Unsere Gerechtigkeit ist Christus und Christi allein. Der hat es getan. Welche von den 7 letzten Worten hat die gleiche Inhalt? Sie sind Menschen, die in die Schrift gut auskennen. Ich gebe Sie nicht die Antwort. Ich will es von Ihnen kommen. Welche hat die gleiche Aussage von den 7 letzten Worten? Denn er hat es getan. Ich gebe euch das erste Wort. Es. Es ist vollbracht. Genau das. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Durch den Gekreuzigten, der Auferstandene, der Weltmission schafft bis zu die Ende der Welt, der gegen den Toten bereit war, sonst hat er erfüllt das Gesetz Mose im Fleisch und der Bergpredigt im Geist, weil er vollkommen ist, weil er unser Gott ist, weil er anders ist. Und nur durch ihn ist der Weg zu Gottes Himmelreich geöffnet. Vergessen Sie das niemals. Weder ihr Frömmigkeit, noch ihr Geistesgabe, noch ihr Gefühle, noch ihr Verstand, noch ihr Leistung, das bringt gar nichts. Wir stehen mit leeren Händen ins Gericht. Jeder von uns steht in leeren Händen. Und wenn wir so in leeren Händen für ihn stehen, dann rufen wir und beten wir, er wird sagen, der gehört mir, ich bin für ihn gestorben. Amen, wir heben uns zum Gebet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, meine Hilfe ist ferner. Mein Gottes Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hoffen, hast du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hoffen auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm. Kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klagt es dem Herrn, der helfe ihn heraus und rette ihn. Alle gefallen an ihn. Du hast mich aus meinem Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meinem Mutterschoß an, sei nicht ferne, Angst ist nah. Hier ist kein Helfer. Gewaltige Stier haben mich umgeben, mächtige Buffel haben mich umringt. Ihr Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllend und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in des Todesstaub, denn Hunde haben mich umgeben, der böse Rotte hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, ich kann aber alle meine Knochen sehen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand, aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen, errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Löwens, und für den Hörner wilde Stiere. Du hast mich erhört. Amen. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Singen wir ein Lied und dann sage ich was. Entschuldigung, ich habe länger als die Stunde gesprochen, aber es hat 10 Minuten nach angefangen. Ich weiß, mein pietistisches schwäbisches Herz sagt nach einer Stunde, ja, bin genug. Aber ich habe 5 Minuten zu lang.
Auf Wunsch von Pfarrer Jaffin wollen wir singen das Lied Richtig verstanden. Es kommt im Gemeinschaftslehrbuch 107 und im Evangelischen Gesangbuch 99. 107 im Gemeinschaftslehrbuch 99 im Evangelischen Gesangbuch. Alle 3 Verse.
Ich nehme sehr bewusst als Jude kein Pfennigeld für meine Dienste. Das ist mein Entschluss und auch meine Frau's Entschluss. Lassen wir Ende dieses Bild der geldgierigen Jude. Nehme kein Pfennig für mein Honorare. Nehme keine. Mir ist wichtig biblische Vertiefung. Und ich glaube, dass ich möglicherweise ein Schau der Bibel habe, die für viel gute Altpietisten ganz neu ist. Das bedeutet, Jesus trock aus alttestamentlich zu verstehen, dann gesamtbiblisch. Und deswegen schreibe ich sehr viele Bücher, um diese Schau zu vertiefen. Und das ist mir das Wichtigste beim Vortrag, nicht wie viele Leute kommen, sondern was bleibt. Was bleibt von diesem Vortrag, ist, was sie lesen. Saul und David, die große Verfolgung. Das ist die aufregendste Geschichte im ganzen Alten Testament. Und das ist ein Buch, das Sie sicherlich zweimal lesen werden. Das erste Mal, wegen es so aufregend ist, man will weiterlesen. Das zweite Mal lesen Sie und fangen Sie an, das alles hat nicht mit Saul und David allein zu tun, sondern mit Jesus zu tun, der Sohn David. Was hat Saul gesagt, als David ihn verschont? Wo findet man so eine Gerechte wie du, der sein Feinde verschont? Und wer hat Feindesliebe gepredigt? Aber das läuft doch die ganze Geschehen mit Saul und David und alles, was mit David. Ehebruch und Mord, David, die Chronikendarstellung ohne Ehebruch und Mord. Und Jesus legt nur zwei Gebote in der Bergpredigt aus, Ehebruch und Mord. Nicht, weil sie die wichtigste sind, sondern weil er der Sohn David ist und er zeigt dem Geist, was das ist und er erfüllt das im Geist. Das ist das Buch, das ich will Sie am Herzen legen. Denn ein Grundproblem, das wir haben, ist Sensibilisierung zu den Nächsten. Sehr viel von uns, und ich rede aus meiner eigenen Erfahrung in einer pietistischen Gemeinde, haben tiefe Glaube, aber nicht sehr tiefe Mitgefühl, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ich gebe euch ein persönliches Beispiel. Als ich die Hirnhautblutung gehabt habe und es war lebensgefahr, eine rief meine Frau an und sagt, oh, Frau Jaffin, mein Vater ist an das gestorben. Na, glauben Sie das, dass meine Frau gefürchtet hat, das zu hören? Ja, aber solche Grobheiten sind öfters zu finden über Menschen, die so beschäftigt mit Gottes Wort, dass sie öfters vorbeischauen an die Menschen, mit denen sie zu tun. Dichtung, und ich bin ein Dichter, bedeutet unter anderem eine Sensibilisierung gegenüber unseren Mitmenschen, über uns selbst, den Gegenständen unserer Welt gegenüber Gedankengängen und Gefühlen. Das alles kann unser Leben als Christen bereichern und vertiefen, auch als missionarische Christen. Wir müssen wissen, wie wir mit unserem Gegenüber umgehen sollen. Wir lernen das durch Gebet, aber wir lernen das, indem wir sensibilisiert werden. Die Rolle von Bildern. Bilder spielen eine ungeheuer wichtige Rolle in der Bibel. Ein ganzer Teil dieses Buch hat mit Bildern und ihrer Deutung zu tun, dass sie lernen, mit Bildern umzugehen. Auch in Frauen. Nicht zu jung und treu, sondern biblisch umzugehen mit Bildern. Das ist mir mein wichtigstes Buch, das ich hier habe, und vielleicht mein allerbestes Buch, so denkt mein Verleger. Lebensrhythmen, es geht auch über die Rhythmen. Hat für David Friedrich, die große christliche Maler, als Kind, als Erwachsene, als Greis, die Rhythmen der Seele, der Wellen der Zeit, über den wir gehen, unser Leben, die über ein Ozean gehen. Das ist das Buch, das ich dir besonders am Herzen legen will. Dieses Buch ist natürlich ein Buch, das jeder brauchen kann. Wenn die Bäume wieder grünen, ein Trostbuch im Angesicht des Verlustes. Ich nehme der Tod und Einsamkeit sehr ernst. Ich habe eine sehr gute Ehe. Und wenn meine Frau sterben, ist es sehr, sehr hart für mich. Und ich versuche mich, in diese Lage hineinzubringen. Jemand, der jemand sehr nah verloren hat. Und ich nehme das sehr ernst. Und ich gehe in diese Loch, in diese Dunkelheit, in diese Einsamkeit mit. Und dann zeige ich hier und da kleine Lichtschimmer. Das ist dann die endgültige Lichtschimmer, die du auf der Stelle vorkommst. Ich soll es am Anfang. Das ist ein Buch, wenn jemand stirbt, den Sie kennen, können Sie einfach das Kind schicken. Als Trost mit einem Brief. Aber lesen Sie das zuerst. Wer eine unlesbare Unterschrift von mir haben will, ich stehe gerne zur Verfügung. Ich habe nie besser als einen fünften Schriftstück gehabt. Meistens habe ich einen Sechs gekriegt. Jetzt bitten wir um den Segen.
Der Friede Gottes sei Shalom, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft und Gefühle. Bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, den gekreuzigten Heiland, der auferstandene Herr und Gott, der wiederkommende Richter und Retter. Amen und gute Nacht.